Mit 66 Folgen, da fängt der Podcast an. Mit 66 Folgen, da hat man Spaß daran. Mit 66 Folgen, da fängt der Podcast an. Mit 66
ist noch lange nicht Schluss.
Genau, reimt sich zwar nicht, aber trotzdem herzlich willkommen zur Folge 66. Ja, ich begrüße euch. Ich bin der Nanni. Nee, ich bin der Hanni.
Du bist der Hanni.
Und du bist der Nanni.
Genau. Hallo auch
Gott
von
sei
mir.
Dank. Puh.
Ja, Folge 66. Wieder mal ein Jubiläum.
Naja, ein richtiges Jubiläum nicht. Wir haben ein kleines internes Jubiläum. Wir haben unsere Zielmarke. Eine Download-Zielmarke erreicht, über die wir nicht weiter sprechen müssen hier an dieser Stelle. Aber ja.
Aber sprechen müssen wir über die Infos der diesigen Woche. Die Woche war wirklich diesig, wenn wir mal kurz über das Wetter sprechen wollen.
Oh, das stimmt, ja.
Ja, also es war keine schöne Woche.
Da hat man mal einmal eine Woche Urlaub und schon wird sie einem vermiest.
Ja.
Naja, ich hoffe, das ändert sich jetzt demnächst.
HTC hat aber den Nebel etwas gelüftet oder gelichtet. Und zwar hatten wir ja schon mehrmals drüber gesprochen, dass HTC ja da auch einige Projekte noch am Start hat, was jetzt Headsets betrifft. Unter anderem hatten wir darüber gesprochen, dass ja Google eine autarke Brille zum Beispiel mit HTC bauen möchte. Darum geht es aber nicht. HTC kündigt noch ein weiteres Gerät an, und zwar auch eine Standalone-Brille mit einem Snapdragon-Prozessor 835 von Qualcomm, so wieder beschrieben. Das ist allerdings auch der gleiche, wie er auch in der Google-Kooperationsbrille dann drin sein wird. Insgesamt sollen wohl die Geräte auch ähnlich gelagert sein, allerdings mit klarer Abgrenzung, dass wohl dieses HTC-Eigengerät nicht in dem Google Daydream-Universum an den Start gehen wird, also rein jetzt vom Store her gesehen. Und leider für uns auch, was heißt leider, ist die Frage, wie groß das Interesse ist, diese Brille sich auch zuzulegen. Aber sie wird es vorerst oder so erst nur in China geben. Aber es tut sich was. Die Standalone-Brillen ohne Smartphone und ohne Rechner kommen immer weiter nach vorne und sind wohl auch mittlerweile, was die Prozessoren dann betrifft, daraufhin optimiert, dass man wohl mit zufriedenstellendem Ergebnis rechnen kann. Ich weiß nicht, ob du da noch ein paar Infos zu hast. Oder Meinung.
Ja.
Was mich am meisten daran ja interessiert, ist ja, dass bei den Brillen dann auch dieses Inside-Out-Tracking verwendet werden wird, beziehungsweise bei der Google-Variante. Die haben ja eine eigene Variante. Hast du gerade den Namen am Schirm, wie das heißt? Dieses Google-Tracking-Dings da. Sense?
World Sense-Tracking.
Genau. Und das wird ja dann besonders spannend bei meinem Lieblingsthema Augmented Reality, inwiefern das dann in diese Brillen dann mit integriert werden wird. Beziehungsweise die Sensorik ist mit integriert, definitiv, aber wie es dann halt umgesetzt wird. Also ich glaube, da freue ich mich doch auf das immer näher rückende Weihnachtsgeschäft, falls da schon die ein oder andere Brille dann kommt. Also ich... Zumindest die Auswahl dann, also kaufen ist eine andere Sache, aber man kann ja mal so durch die Regale schlendern.
Ja, vielleicht schenkt es dir ja einer zu Weihnachten. Ne?
Ja, genau. Also, hallo.
Ja.
Bei deiner ersten Info hatte ich mich so ein bisschen in die Vergangenheit im ersten Moment zurückversetzt gefühlt.
Ja, so ein bisschen. Ne? Also es wird hier groß angekündigt als VR-System, was kein Headset benötigt. Also ja, es handelt sich um das 8K VR Ride und das haben ja japanische Forscher entwickelt. Und im Prinzip handelt es sich, würde ich jetzt mal so sagen, um ein Miniatur 180-Grad-Kino.
IMAX, ja.
Genau, IMAX. Oder auch die ganz alten von früher, die vor den IMAX-Zeiten.
Vor den IMAX, ja.
Wobei hier haben wir ja zwei Stühle davor, vor dem kuppelförmigen Bildschirm.
Beziehungsweise Leinwand, es wird ja projiziert mit einem Beamer,
genau,
wie ich verstanden habe.
Und
8K-Technologie.
Insofern halt. Ist es wahrscheinlich schon mit einem IMAX-Kino vergleichbar, aber halt in klein.
Aber sie beschränken sich ja zurzeit zumindest noch auf, ich sag mal, vorsichtig formuliert, Erlebnistouren, also die Fahrt durch einen Erlebnispark oder halt durch ein, keine Ahnung, hier Reservoir oder sowas. Sie haben zwar andere Systeme da angesprochen, theoretisch auch die Spieleindustrie, wobei sie da natürlich klar direkt die Einschränkung machen, aufgrund der Größe des Systems. Und Handhabung dürfte es nicht so.
Ja, fürs heimische Wohnzimmer ist es wohl eher nichts.
Ja.
Das wird eventuell dann eher in Spielehallen Verwendung finden, aber ja, die größere Zielgruppe ist dann wahrscheinlich doch der Freizeitpark oder
ja.
Ähnliches.
Ich meine, dass das ein tolles Erlebnis sein wird, da zu sitzen und auch momentan natürlich noch deutlich qualitativ von der Auflösung der Bilder einen Vorteil haben wird, ist, denke ich, klar. Und das wird auch das Plus sein. Aber allein das Problem, dass wenn du ja doch in einem Abstand von schätzungsweise 1,5 Metern zu dieser Leinwand sitzt oder in dieser Kuppel sitzt, glaube ich, wirst du trotzdem immer das Gefühl haben, dass links irgendwo die normale Welt um dich rum ist. Was ja das Schöne ist, wenn du ja doch die VR-Brille, Sony VR-Brille aufziehst, dass du ja dann doch nach kurzer Zeit eigentlich eingetaucht bist und nicht mehr das Gefühl hast, als wenn die wirkliche Welt links neben dir ist.
Ja, man müsste das Ganze dann tatsächlich auch von der Außenwelt abschotten irgendwie, ne?
Ja, zumindest durch dunkel
oder eventuell oder so. Oder halt tatsächlich zu einem 360 Grad
man muss sich dann so
komplett umdrehen
kann, ja.
Ausbauen.
Genau. Ja, aber selbst in die Richtung wird noch was gemacht. Okay, ich meine, letztendlich tun sie auf bestehende Technik zurückgreifen. Also insofern wird wahrscheinlich der Entwicklungsaufwand von Hardware hier nicht so groß gewesen sein. Vermute ich mal.
Nö, ja, vermutlich nicht. Nee, das stimmt.
Ja, auch ein altbekannter ist die Arcade-Technologie oder beziehungsweise das Projekt The Void. Das ist ja die Installation von VR-Systemen in Spielhallen. Da hat man ja vor einiger Zeit, es sind schon ganz paar Wochen her oder Monate, berichtet, dass ja die ersten Spielhallen, ich weiß nicht, war es in Tokio, glaube ich, aufgemacht haben. Also nicht die Spielhallen, sondern die Systeme installiert wurden.
Ja.
Und so wie man das jetzt hier jetzt liest, scheint das tatsächlich auch ein Erfolg zu sein und auch wirtschaftlich rentabel zu sein, weil sie wollen das System doch jetzt in kürzerer Zeit doch in viel, viel mehr
gewaltig ausbauen, ja.
Etablissements installieren, damit meine ich jetzt natürlich andere Spielhallen, aber auch, sie stellen sich vor, sie sprechen davon, dass ja zum Beispiel Einkaufszentren, Freizeitparks und andere Attraktionen, Zoos und sowas ja immer mehr mit Zuschauerschwund zu kämpfen haben und da müsste man dann halt mit solchen Attraktionen, die so ein bisschen am Rande der eigentlichen Sache stehen. Ich meine, es kennt jeder so, irgendwo gibt es ein Einkaufszentrum und dann fährt man da hin, weil da halt noch irgendwas anderes Cooles ist oder so, vor allen Dingen als Kind oder Jugendlicher dann mit. Mhm. Das zieht natürlich schon ein bisschen, also mich hätte es damals gezogen, wenn da dann so ein Virtual Reality System gestanden hätte und ich nicht selber eine Brille hätte. Also insofern, ich weiß es nicht, ob es nicht vielleicht etwas zu spät kommt, aber das sagen sie ja in dem Artikel ausdrücklich, dass man sich mit VR-Systemen, also Home-Systemen, sich nicht ja gegenseitig im Revier fischt. Gut, hier sind natürlich die Möglichkeiten größer. Hier kannst du das Sitzgerät oder was auch immer, die haptischen Eindrücke natürlich deutlich besser auf das dann jeweilige Programm anpassen, als du, wenn du es zu Hause hast. Sei denn, du hast dann halt diesen Google ja. Haptic Boy oder wie der hieß. Genau.
Ja. Nein, aber ich denke, das ist auch der große Vorteil, den sie noch haben, dass eben sie doch noch ein Erlebnis bieten, das man zu Hause nicht so in der Form haben kann, noch nicht. Und wahrscheinlich auch in naher Zukunft noch nicht,
ja.
Weil einfach es einfach teuer und ja, ist und Platz benötigt. Insofern, ja, ich würde auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ja,
müssen halt mal nach New York zu Madame Tussaud, da steht nämlich ein Gerät.
Ja.
Da ist die VR-Erfahrung von Ghostbusters.
Ist aber leider auch nicht gerade um die Ecke, ne?
Ja, so in 5,5 Stunden.
Ja, ja, ist klar. Ja, das hast du heute Nachmittag Zeit.
Ja, mit den Last-Minute-Flügen. Ich weiß nicht, ob das zurzeit so glücklich ist. Ja, jetzt hätte ich fast gesagt Last-Minute. Aber Last-Minute ist es ja gar nicht. Du hast mal wieder was für die Hände.
Ich bin irgendwie hier gerade verrutscht, genau. habe was für die Hände, genau. Und zwar hat Oculus einen neuen Tracking-Handschuh, einen neuen Handschuh für die VR-Steuerung gezeigt. Und dieser Handschuh, whoops, ist im Prinzip, funktioniert er ja nach dem Prinzip des Motion Capturings, was ja durchaus bekannt ist aus der Filmbranche und aus der Videospielbranche. Das heißt, an diesem Handschuh, das ist praktisch ein ganz normaler Handschuh mit gewissen Tracking-Punkten aufgeklebt. Und diese Tracking-Punkte werden dann von einem Kamerasystem erfasst. Und hier ist auch schon der große Nachteil. Man braucht doch einige Kameras, die dann den Raum auch abdecken. Und diese Handschuhe dann in allen Ecken ordentlich tracken können.
Also nichts für die Pornhub-Industrie unter der Decke. Da funktioniert es dann nicht.
Genau. Meinst du, wir hatten jetzt schon lange, haben schon lange kein Pornhub mehr erwähnt?
Heute sind die News so seriös. Wollte ich das mal gerade noch mit einwerfen.
Nein, für Pornhub ist das nichts.
Auf keinen Fall. Ja, interessant ist, dass das ja doch eine recht, wie du schon sagst, bekannte Technik ist. Und dass doch sämtliche anderen Handschuhe, die wir so schon mal gesehen oder vorgestellt haben, dieses Prinzip nie aufgegriffen haben und jetzt da im Prinzip Microsoft so mit um die Ecke kommt.
Oculus, ja.
Knapp vorbei.
Ich meine, im Prinzip ist das System ja das, was zum Beispiel Sony mit den Move-Controllern und der VR-Brille macht, ist ja im Prinzip auch nichts anderes als Motion Capturing.
Ja, das ist richtig.
Nur, dass halt hier die Handschuhe nicht leuchten, sondern einfarbige Punkte draufgeklebt sind.
Wir hatten dann ja auch schon ein paar Verbesserungsvorschläge noch für den Handschuh ausgearbeitet.
Ja, genau. Du wolltest ja ein Startup-Unternehmen gründen. Genau.
Wir verpassen dem Handschuh dann noch ein Netz von pneumatischen kleinen Kissen, die ähnlich wie bei einem Display- oder Plasma-Bildschirm dann über Relais geschaltet werden, um dann halt an den richtigen Stellen dann dem Finger oder dem Hand und auch dem Handrücken oder so halt eine Sensorik zu verpassen, eine Haptik zu vermitteln. Dann wird also praktisch der ganze Handschuh aufgespannt wie so ein Display und dann dementsprechend die einzelnen Punkte, die halt dementsprechend Druck ausgeübt werden, halt mit einer gewissen Heftigkeit. Ja, aufgepumpt, sagen wir es mal so.
Ja.
Wir wissen nur noch nicht ganz, wie
wir das. Wir müssen noch die Aufpumptechnologie irgendwie erfinden.
Das Wichtige ist natürlich dieser daueranstehende Druck und dann die Relais an den einzelnen Kammern, die dann das Befüllen der kleinen Kissen dann halt ermöglicht. Aber
genau.
Das wird schon.
Die müssten wir dann noch erfinden.
Unseren eigenen Prototyp stellen wir dann in Folge 1066 vor.
Doch. 1066, ja. Dann hoffen wir mal, dass wir so lange durchhalten.
Ja, da hast du
gesundheitlich.
Da hast du jetzt auch mal ein Stichwort geliefert. Denn nämlich, wer nicht durchgehalten hat, ist die Social VR-Anwendung Altspace oder Altspace VR. Ja, ich weiß nicht, ob wir darüber überhaupt mal gesprochen hatten.
Ja, wir haben das mal erwähnt. Aber gut, war halt so eine Social Media Plattform. Da gab es ja, glaube ich, auch nicht so viele von, ne?
Nein, ist richtig. Also gerade diese Plattform war schon für relativ viele Geräte, also auch für die Cardbox bzw. Samsung Gear VR. Man konnte halt dann mit seiner Brille in eine virtuelle Welt eintreten, die sehr stilisiert war mit gewissen Avatars und eigentlich konnte man dann nur chatten, würde ich jetzt mal so formulieren. Ich selber habe es nie ausprobiert, habe nur ein, zwei Berichte mal darüber gelesen.
Ja, kein Wunder, ne, dass es sie jetzt nicht mehr gibt.
Ja, klar. Und die Zuwächse wären halt jetzt zu gering gewesen, was die Investoren dazu veranlasst, halt von der Finanzierung oder aus der Finanzierung auszusteigen. Es wurden auch ein paar Zahlen genannt. Monatlich haben das Personen 35.000 Personen genutzt mit einer durchschnittlichen Verweilzeit von 35 Minuten. Die Zeit fand ich jetzt schon mal nicht schlecht. 35.000 ist natürlich, ich sag mal, dafür, dass vieles, ja, weiß ich nicht.
Ich fand ich jetzt gar nicht so schlecht
eigentlich. Eben fand ich es jetzt noch wenig. Ich bin jetzt gerade am drüber nachdenken. Ja. Also gut, wenn wir das monatlich bei unserem Podcast dann hinbekommen, dann melden wir uns dann, sagen wir, ob das dann gut oder schlecht ist.
Ja, spricht natürlich auch nur wenige Nutzer auch an. Ne? Leute, die Social-Media-Plattformen nutzen, da gehören wir ja schon mal nicht dazu, zum Beispiel. Und gleichzeitig aber auch ein VR-Headset besitzen.
Ja, nicht dazugehören, da sagst du, gehst du wahrscheinlich einen Schritt zu weit. Weil ich habe ja schon immer wieder drauf den Finger in die Wunde gelegt, dass so ein bisschen bei den ganzen aktuellen VR-Apps und so weiter, oder zumindest die mir nahegelegt wurden oder wir ausprobiert haben, dieser Social...
Ja, aber dann in die Apps integriert. Ja,
also nur einfach sich gegenüberzustehen im Avatar und zu chatten, das, was ich auf dem Telefon machen kann, gebe ich dir völlig recht, ist irgendwie Unsinn. Aber ist mit einer tollen Anwendung wie im Shuffleboard-Spiel oder ein Dartspiel oder sei es ein Würfelspiel am Tisch oder völlig egal, so banal wie es ist, das zu verknüpfen. Oder auch natürlich in einem unserer anderen Spiele, die wir natürlich schon vorgestellt haben die letzten Wochen. Da wäre ich sofort dann auch dabei.
Ja, gut, gibt es natürlich auch viele Multiplayer-Spiele, aber ja, für dich müssten dann natürlich auch, müsste dieser Social-Media-Aspekt dann noch ein bisschen ausgeweitet werden, ne? Also nicht nur auf dieses Spielen beschränkt, sondern du möchtest dich dann auch mit deinem Mitspieler dann mit Würfeln bewerfen können zum Beispiel.
Ja,
oder,
natürlich, selbstverständlich. Und dann ist die Haptik äußerst wichtig wieder. Ja,
ja, du legst ja natürlich auf andere Dinge Wert.
Sollten wir jetzt tatsächlich einen Nutzer haben, der die Allspace VR-App benutzt hat, der hat noch bis zum 3. August Zeit, nein, nicht bis zum 3., jetzt sage ich doch Unsinn, bis 3 Uhr nachts nach deutscher Zeit am 4. August Zeit, seine, ja, ich sag mal, Bilder und alles, was man so halt sichern kann, halt sich zu sichern, ja, weil dann wird der große rote Schalter umgelegt.
Also bis Freitag.
Ja, genau, richtig. Also ran. Vielleicht können wir noch schnell ein Konto anlegen, um mal zu gucken, wie das so ist. Ja, der letzte Test.
The last Test. Vielleicht zieht das jetzt nochmal ganz schnell viele Leute an.
Stell dir mal vor, es ist schnell so in die Höhe, kurz vorm roten Schalter.
Ja, und dann ärgern sich die Investoren aber.
Richtig, genau. Ja, das ist einer von drei größeren VR, wie soll man es sagen, Anwendungen oder Projekten, die mittlerweile die Tore schließen mussten. Ich weiß nicht, sagt dir das andere was? Die hier standen, ich weiß nicht, hast du es irgendwo noch? Ich habe es hier, glaube ich, mir verwischt in der anderen Seite. Ging es darum, dass das eine von dreien wären, die mittlerweile dem VR-Hype oder Rückgang des Hypes zum Opfer gefallen sind.
Ja, ich habe es auch gelesen. Aber
gut, das ist ja jetzt auch nicht so wichtig, denke ich.
Nee.
Ja. Ja.
Nee, ist nicht so wichtig.
Gut. Deine nächste Info dahingegen ist wieder etwas positiver. Nein, etwas positiver. Zeigt das, was wir schon lange vermutet haben.
Dass Virtual Reality gut ist.
Ja.
Und dass man sehr gut in Virtual Reality lernen kann.
Nachdem wir letzte Woche ja unsere Augen verbessert haben mit Virtual Reality, können wir jetzt unser Denk- und Gehirnvermögen bzw. Anwendungsportfolio verbessern.
Ja, richtig. Und zwar hat Google oder führt Google aktuell Testreihen zum Thema interaktiven Lernen durch. Und ja, da sieht es ganz gut aus eigentlich für das interaktive Lernen. Also hier wird eine Beispielanwendung genannt, und zwar oder eine Testreihe, die durchgeführt wurde. Und zwar ging es da um eine Espresso-Maschine, die es zu bedienen galt, beziehungsweise ja, wo es darum ging, die Funktionen der Espresso-Maschine zu erlernen. Und
ein vernünftiges Ergebnis halt hinten rauszubekommen.
Genau,
das richtig. Das war ja dann nachher die Zielvorgabe.
Und da gab es dann zwei Gruppen. Die eine Gruppe hat einen, ja, hat einfach nur einen Film gesehen, ein Tutorial gesehen, genau. Und die andere Gruppe konnte das an einer virtuellen Espresso-Maschine alles, ja, selbst ausprobieren. Und, ja, es hat sich gezeigt, dass die Gruppe, die es virtuell ausprobieren durfte, doch deutlich besser nachher mit der echten Maschine zurechtkam, als die, die nur das Tutorial gesehen hat. Klingt für mich eigentlich aber auch eigentlich relativ logisch, dass das so ist, ne? Das merkt man ja immer wieder, dass Dinge, die man selbst ausprobieren kann und wenn man genau weiß, ich kann nichts kaputt machen, in dem Moment, dass man Dinge, die man selber macht, doch schneller und einfacher verinnerlicht als Dinge, die man nur liest oder wo man nur einen Film zusieht.
Ich gebe dir da völlig recht.
Ist ähnlich wie beim Autofahren. Wenn ich eine Strecke selber fahre, dann merke ich mir die viel besser, als wenn ich
Beifahrer
bin oder wenn ich nach Navi fahre zum Beispiel.
Schon mein alter Physiklehrer hat gesagt, das Beste sind die Stunden mit Versuchen, wo man es selber verinnerlicht und nichts anderes ist es ja. Und wenn wir das jetzt mal auf eine andere Ebene bringen, wir wollen ja nicht lernen, wie man eine Kaffeemaschine bedient, okay. Aber ich sag mal, vor einiger Zeit wurde gesagt, gehören Tablets, gehören Laptops in den Schulunterricht. Viele Länder gibt es ja, wo es gemacht wird, wo sicherlich auch schon, wenn wir bei der Physik bleiben, Experimentalphysik natürlich, dann jeder vor sich, sag ich mal, an seinem Laptop oder Tablet sehen kann, Versuche sehen kann, die man sonst, weiß ich nicht, vielleicht mit veralteter Technik, mit Folien eines Overhead-Projektors an die Wand geworfen hat. Und das ist der nächste Schritt, wobei ich dann schon gruselig finde, wenn jetzt jeder jetzt eine VR-Brille aufziehen würde in der Klasse.
Und wenn jeder eine aufhat, ist dann schon nicht mehr gruselig.
Ja, das stimmt. Aber lass mich einen Schritt weitergehen, so eine richtig, oder zwei, drei Schritte weitergehen, so eine richtig schicke, gestylte, vernünftige Augmented-Reality-Brille, wie so eine HoloLens 4.0 oder sowas, kommen wir ja gleich noch zu. Da sähe das die Sache schon anders aus. Wenn du dann auf deinem Tisch, deinem Werktisch, wie es ja manchmal in den Physikräumen so aussieht, dein virtuelles Experiment siehst und vielleicht auch die eine oder andere Eingabe machen kannst und sagen kannst, jetzt bitte hier das Brettchen drehen oder jetzt das und siehst, was da passiert, inklusive negative Erfahrungen, die du in der Realität nicht ausprobieren solltest, fände ich das eigentlich eine coole Sache.
Ja, das ist natürlich schon der eine Kritikpunkt, ne, den du jetzt genannt hast.
Genau, darauf wollte ich hinaus.
Die negativen Dinge, die man eigentlich nicht ausprobieren sollte und an die man natürlich, wenn man sicher sein kann, dass man keiner Gefahr ausgesetzt ist, da geht man natürlich ganz anders dran, als wenn man den Versuch in echt durchführt und mit Verbrennungen oder Explosionen oder sonst was zu rechnen hat.
Es ging jetzt in dem Test darum, wenn wir wieder auf unsere Kaffeemaschine zurückkommen, dass wohl auch irgendwo austretender heißer Dampf simuliert wurde und die Protagonisten aber überhaupt kein Problem damit hatten, bei ihren nächsten Handbewegungen einfach durch den Dampf zu gehen. Und jetzt ist natürlich die Sache, wenn du so lange jetzt in der virtuellen Realität übst, dass sich diese Handgriffe verinnerlichen würden, dann sehe ich natürlich vielleicht tatsächlich eine Gefahr, dass du dann in der Realität nochmal Learning by Doing hast, in dem Moment, wenn du das erste Mal durch den heißen Dampf fasst.
Ja.
Aber es sollte ja auch mehr, denke ich, ein Hinweis sein, aber denke ich.
Zumindest müsste dann irgendwie ein Warnhinweis kommen in der Anwendung, dass man eventuell hier jetzt gerade in den Dampf gefasst hat.
Wie bei Spielen.
Genau.
Der Bildschirm rot werden, deine Lebensenergie müsste dir entzogen werden, das Herz müsste langsamer schlagen und dein Mitspieler oder Mit-Kaffee-Experte müsste mit einem Medipack vorbeikommen und dich wieder heilen.
Natürlich. Ja. Ja, also man sollte natürlich dann auch bei sowas nachher das Gehirn nicht ausschalten, sondern mit gesundem Menschenverstand dann weiterhin da dran gehen. Ähnlich wie beim Autofahren. Man sollte auch, wenn man das Navi nutzt, natürlich weiterhin wachsam sein und Verkehrsregeln und Schilder beachten.
Ja.
Das ist hier, denke ich mal, nicht anders.
Das war der Sicherheitsaufruf unseres Podcasts. Ja, du hast dann noch ein, in Anführungsstrichen, weiteres Headset. Obwohl sehr schön bei dem Bericht ja gesagt wird, auf dem sonst sehr ruhigen Markt der Headsets oder irgendwie so fing das ja an, Das finde ich, kann man gar nicht sagen, wenn man immer wieder hört, wie viele neue Headset-Ideen entwickelt und irgendwann marktreif sein sollen, kann ich den Beginn dieses Artikels nicht ganz verstehen, aber ist ja auch egal, darum geht es ja auch jetzt letztendlich nicht, aber leg mal los.
Ja, es geht um das MVR Ascent Headset und ja, dabei handelt es sich im Prinzip um ein Headset, in das auch wieder das Smartphone eingeklinkt wird. Und hier soll allerdings, gibt es eine kleine Zusatzfunktion, und zwar sollen hier bereits existierende Spiele,
alte Spiele,
die am PC oder an der PlayStation, an der Xbox spielbar sind, soll man hier in VR spielen können. Und zwar funktioniert das Ganze so, dass diese Spiele dann mit einer entsprechenden App auf dieses Smartphone, was ich einklinke in die Brille, gestreamt werden.
Habe ich das dann richtig verstanden, dass die eigentliche Berechnung oder Umrechnung des Spiels in VR gar nicht auf deinem Handy stattfindet, sondern das dient praktisch nur als Display und als Stream?
Ja, das ist jetzt,
weil das habe ich
die große aus Frage,
zwei Artikel nicht heraus verstanden.
Müsste ja eigentlich so sein, ne? Weil wenn es vom PC oder von der Konsole gestreamt wird aufs Handy, dann muss die Umrechnung ja schon vonstatten gegangen sein. Wobei ich mir das bei der Konsole dann nicht so richtig vorstellen kann. Weil da gibt's ja, kein Programm, keine App oder was auf der Konsole installieren. Und das soll ja definitiv funktionieren. Hier in dem Beispielvideo wird ja, glaube ich, auch eine PlayStation 4 gezeigt. Oder zumindest die PlayStation App, die da aufgerufen wird. Insofern, ja, gute Frage. Wie funktioniert das?
Also es gibt tatsächlich einige Beispielvideos, in denen man sieht, dass ja, ich sag mal, bekannte Spiele wie Call of Duty, Black Ops oder Grand Theft Auto 5 und was war noch, Mirror Edge umgesetzt wurden, und das macht einen ganz guten Eindruck, zumindest was in den Videos gezeigt wird. Und von daher klingt das ganz interessant.
Also es ist jetzt nicht so, dass alle verfügbaren Titel spielbar sind, sondern es beschränkt sich dann auch wieder nur auf eine bestimmte Auswahl, die der Hersteller der Brille ja, zur Verfügung stellt und spielbar gemacht hat. Kann natürlich sein, dass da eventuell von irgendwie von der Cloud des Brillenherstellers diese Berechnung vollzogen wird.
Ja,
also. Kann natürlich sein, dass irgendwie dann vom PC oder von der Konsole erstmal noch in die Cloud gestreamt wird,
also
da eine Berechnung vorgenommen wird und das dann wieder zum Smartphone gestreamt wird. Irgendwie so.
Also mit einem Preis von 250 Euro ist das Ganze ja auch noch halbwegs akzeptabel. Ich hätte mal gesagt, wir behalten das einfach mal im Hinterkopf, und wenn diese Brille tatsächlich irgendwo dann mal käuflich zu erwerben ist, dann können wir ja uns das vielleicht auch mal ein bisschen genauer angucken und dann nochmal zum Thema einer der nächsten Folgen machen.
Ja, genau. Die Crowdfunding-Kampagne läuft ja noch. Man kann also jetzt noch mitmachen.
Ja, man muss es abwarten, aber stellen würde ich es jetzt noch nicht.
Nee, nicht unbedingt. Aber vielleicht ist ja jemand interessiert und möchte da mitmachen. Dann kann er das jetzt noch tun? In den nächsten 3 Wochen. Und es fehlen sogar auch noch 400.000 Pfund. Also
es ist noch fraglich.
Es ist noch fraglich, ob es denn dazu kommt.
Gut. Ja, du hast dich auch kurz gefragt bei der nächsten Info.
Ja, ich habe mich kurz gefragt, wie funktioniert denn das? Ich habe es nicht so ganz verstanden, aber nachdem du es mir dann nochmal für dumme erklärt hast.
Na, so
hat man es
nicht dastehen.
Nachdem wir dann ein paar Beispiele aus schon vorhandenen Attraktionen gefunden haben, dann konnte ich jetzt mir das doch vorstellen, wie es funktioniert.
Wollen wir mal so beginnen? Jeder erinnert sich vielleicht an den einen oder anderen Rummel- oder Freizeitpark mit der Geisterbahn, wo man dann in seiner Rikscha sitzt. Oder in seinem Wagen, und dann irgendwann mal, wenn die so einen Drehmechanismus hatten, quergedreht wurden, und dann guckte man dann in den so eine Glasscheibe und auf einmal saßen neben einem oder auf dem Schoß, wenn ihr Wagen vollgefüllt war, irgendwelche Gremlins, Monster oder sonstige Sachen.
Ja.
Es war ja dann im Prinzip eine ganz einfache, ja, Holographie, so wollen wir es nicht nennen, aber ein Einblenden in den Spiegel praktisch, wahrscheinlich mit einer Rückprojektierung oder wie auch immer oder von oben. Und das hat jetzt auch nochmal, ja, wer eigentlich?
Ja, Walt Disney.
Also Walt Disney, ja, genau. Aufgegriffen, darum auch die Walt Disney-Figuren. Jawohl, der Elefant sagt mir jetzt auf Anhieb nicht so richtig was.
Dumbo.
Der kleine Elefant.
Ja, aber Dumbo
war so hässlich.
Dumbo wird ja neu verfilmt jetzt, nächstes Jahr.
Wenn der aber so aussieht, dann gute Nachthütte.
Das stimmt.
Ja, jedenfalls gibt es diese magische Sitzbank, die Disney gerne in Parks oder, weiß ich nicht, vielleicht auch bei Kinos größeren oder so installieren möchte. Man hat die Möglichkeit, sich auf diese Bank zu setzen und guckt dann in einen Spiegel und sieht dann neben sich halt dann eins oder eine Disney-Figur halt. Da sollen wohl verschiedene dann auch natürlich zur Verfügung stehen. Und gegenüber dem Ereignis, was wir jetzt schon hatten aus unserer Kindheit, aus unserer frühesten Kindheit in den Geisterbahnen, ist es so hier, dass diese virtuelle Figur neben einem auf der Bank mit einem interagiert in Echtzeit. Das heißt, sie bewegt sich nicht nur einfach, sondern sie reagiert auch auf einen. Und darüber hinaus sind in der Bank auch Lautsprecher eingebaut und Vibratoren. Das heißt also, wenn sich das...
Vibratoren. Sind wir wieder beim...
Ja, so Moment, das sind aber Vibratoren. Das sind keine Vibratoren.
Vibrationsmotoren.
Das sind doch Vibratoren. Die in der Bank
stecken. Das ist eine Kinderattraktion. Nein, ist gut.
Jetzt muss ich nachher mal googeln. Jedenfalls sind da diese Vibrationsmotoren.
Motoren,
die dann halt passen zu den Bewegungen, wenn das neben einem sich hat bewegt, dann halt auch ein gewissen haptisches Feedback eingibt. Ich kann mir vorstellen, dass das Ganze ganz lustig ist, wenn das wirklich, es kommt natürlich auf die Interaktion drauf an, auf die künstliche Intelligenz im Prinzip, wenn ich so nennen darf, dieser Figur oder des Programms. Also wenn ich nur nach links schaue und schaut auch ein bisschen nach links, ich meine, zu weit nach links darf ich mich ja nicht schauen, ich muss ja noch in den Spiegel schauen, sonst sehe ich es ja nicht. Das ist halt die Frage, aber ich weiß nicht, ich habe jetzt kein Video gesehen davon. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass das doch, weiß ich nicht, schneidet eine Grimasse, das Vieh schneidet eine Grimasse oder irgendwie solche Dinge, kann man sich ja durchaus vorstellen.
Ich meine, es gibt ja ähnliche Anwendungen schon für, gab es schon für ältere Spielekonsolen, gab es ja für iToy auf der PlayStation 2, glaube ich sogar schon,
2, 3, 4.
Ja, mit der Karte, die man auf
den Boden legt.
Auch für Microsoft Kinect gibt es ja ähnliche Anwendungen, wo das also schon so funktioniert und wo dann auch eine Interaktion natürlich ohne das entsprechende Feedback, also das haptische Feedback, was natürlich hier auch fehlt, wenn ich den Kollegen zum Beispiel streichel oder boxe oder so. Ja, also auch das ist nicht ganz neu. Das ist eine Kombination aus beidem jetzt. Aus der Geister-Rikscha und Microsoft Kinect.
Ja.
So kann man das
vielleicht sehen. Ja, aber ich sag mal, wenn irgendwo mal so eine Bank rumsteht durch Zufall und die Schlange ist nicht zu lang,
dann wird man sich auch mal draufsetzen.
Ne? Drauf,
ja, aber es wird wahrscheinlich erstmal nicht bei uns in Deutschland ankommen. Müssen wir vielleicht erstmal zu einem Walt Disney Park fahren. Paris oder so.
Ja. Bevor du uns bei der letzten Info mit Informationen eindeckst, möchte ich gerne gerade mal so starten. Ich hoffe, dass das bald dann mal erhältlich sein wird, aber Microsoft hat wohl meine Gedanken gelesen, hat sich gedacht, so, nee, so 2018 muss noch nicht sein. Machen wir das mal 2019. Es geht um den HoloLens-Nachfolger. Und zwar möchte ich kurz, bevor wir dann auf das Grundlegende einsteigen, sagen, dass wohl entwicklungstechnisch oder beziehungsweise marktentwicklungstechnisch wir wohl großflächig erst die Version 3 im Jahr 2019 bekommen. Wir sprechen jetzt über die Version 2, aber eine richtige große Markteinführung, so wenn ich das am Ende des Artikels gelesen habe, soll wohl oder nach jetzigem Stand erst 2019 mit der Version 3 erfolgen. Nichtsdestotrotz sind die Verbesserungen der Version 2 natürlich nicht zu verachten.
Ja. Okay, wir sind jetzt bei Version 2.
Ja, kommende gut. Version. Der Nachfolger Version. Der jetzigen HoloLens.
Genau, richtig.
Habe ich dich jetzt völlig durch.
Du hast mich gerade mit deiner Version 3 irgendwie auseinander rausgebracht. Ja. Ja, und zwar geht es darum, dass Microsoft in die nächste Generation einen speziellen Prozessor oder ja, einen Prozessor für KI-Berechnungen einbauen möchte. Bisher lief das Ganze wohl über eine Cloud, die das Ganze berechnet hat und ja, dafür soll jetzt ein spezieller, eigenständiger Chip eingebaut werden.
Da kann man sich natürlich erstmal fragen, was bringt das?
Ja, vermutlich eine genauere und schnellere und bessere ja. KI-Berechnung.
Und mit KI ist ja jetzt nicht nur rein, was wir aus dem normalen, was weiß ich, Ego-Shooter-Bereich KI meinen, sondern da hängt ja bei der HoloLens noch viel, viel mehr dran, was mit KI gemeint ist.
Genau, hier wird das ein präziseres Handtracking erwähnt,
richtig.
Was ja auch mit einer gewissen künstlichen Intelligenz zu tun hat.
Natürlich, die Positionierung von virtuellen Gegenständen im echten Raum natürlich.
Richtig.
Das soll dieses Zuckeln, was man ganz leicht bei manchen HoloLens-Videos sieht, sicherlich reduzieren. Eine flüssigere, das sagtest du ja gerade schon, Übergabe der Bewegung, der Tracking-Bewegung halt. Und das ist, glaube ich, ein Riesenschritt. Plus, habe ich es richtig gelesen, dass man dann auch wohl die HoloLens mal ohne Online-Verbindung nutzen kann. Also auch in infrastrukturellen schwachen Zonen.
Ja, theoretisch schon.
Theoretisch
schon, aber praktisch wahrscheinlich nicht. Microsoft steht ja sehr drauf auf Online-Zwang irgendwie. Versuchen sie ja immer wieder mit diversen Produkten durchzubringen.
Ja, aber ich denke schon, dass das durchaus interessant wird. Man wird wahrscheinlich, sie hatten glaube ich auch irgendwann erwähnt, wann sie mit dieser Version mal ans Tageslicht dann wollen. Interessant wird zu wissen oder dann zu hören, welche weiteren Erfolge es noch geben wird. Man hatte ja so ein paar Nachteile bei der HoloLens, dass das Display eigentlich zu klein gewesen wäre, also in dem Bereich, wo dann tatsächlich auch die Augmented Reality stattfindet. Generell der Tragekomfort kann bei Brillengeräten immer verbessert werden. Von daher, das ist ja nach wie vor immer noch so das, was mich wirklich, das, ich glaube, das weiß man ja mittlerweile am meisten interessiert, wo da die Reise hingeht. Also, dass ich irgendwann mal, wenn ich hier sitze, nicht mehr meinen Laptop vor mir habe, sondern nur noch die Bildschirme in meiner Brille eingeblendet habe und
das wäre natürlich schon cool.
Mit ausreichender Schärfe natürlich.
Natürlich, klar.
Dann kann ich auch die Lesebrille wieder abnehmen.
Wollte gerade sagen, sonst müsstest du ja die Brille noch über der Brille tragen.
Richtig. Ja.
Das wär's. Mal,
das waren auch die Infos der 66. Folge. Dann kommen wir doch zum nächsten Punkt.
Ja, Thema Spiele. Was haben wir? Wir haben jetzt Ende Juli. Nee, wir haben schon Anfang August. Nee, doch, wir haben noch Ende Juli. Morgen haben wir Anfang August. Und ja, morgen kommen auch schon wieder die ersten neuen Spiele in den PlayStation Store. Und zwar Castle Storm VR. Ein Tower-Defense-Spiel, was schon seit geraumer Zeit vorzubestellen ist. Und dann soll noch Dino Frontier kommen. Das ist eine Dino-Götter-Simulation von den Wayward Sky-Entwicklern. Ja. Und ja, die sollen alle am 1.8., die beiden Spiele sollen am 1.8. kommen und hoffen wir mal, dass sie auch wirklich erscheinen, denn irgendwie werden viele Spiele verschoben in letzter Zeit.
Ja, genau, zum Beispiel auch das Spiel, wo ich natürlich auch drauf gewartet habe, Spark, habe ich jetzt aktuell heute nochmal gelesen, wird auch nochmal ein bisschen verschoben.
Noch ein bisschen? Also
in den August halt rein.
Ja,
ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube sogar Ende August, wenn ich es 25. oder um den Dreh.
Nee, 29.
29.
Genau, August, da habe ich es hier.
Ja.
Wusste ich gar nicht, dass das vorher schon vorangekündigt war. Aber das Schwarze Auge, wo wir letzte Woche drüber gesprochen haben, haben sie auch verschoben. Nochmal auf Ende August. Und ja.
Ja, aber nichtsdestotrotz kommt ja immer mal wieder noch ein Spiel.
Genau, richtig. Diese Woche sind ja wieder 3 Stück erschienen. Tiny Tracks, wo wir erst zuversichtlich waren und nachdem wir dann die Trailer uns nochmal genauer angeguckt haben, waren wir nicht mehr so wirklich begeistert.
Nein, ich kann das ja vorher nicht. Nach deinen Erzählungen hatte ich mir schon die fantastischsten Visionen gemacht, aber
Also, ja, es ist halt irgendwie, es fehlt so eine, und ich vermute, dass es nicht dabei ist, ein freier Streckenbaumodus mit realistischer Fahrphysik und einer Kinderzimmer-Umgebung.
Ja, genau, das wäre mein Traum. Also lieber Entwickler, wenn ihr das hört, bitte einen Slotcar-Racer mit realistischer Fahrphysik.
Nicht realistische Slotcar-Fahrphysik.
Genau, natürlich. Richtig. Wo man schön im Kindersitz, im Kinderzimmer, im Schneidersitz vor der Bahn sitzt.
Genau.
Und sie sich anguckt, wie man mit dem ganz, vor allen Dingen, da ist auch das Tracking des Handcontrollers gar nicht so schwierig. Man braucht einfach nur den R2-Knopf tracken, also die Bewegung registrieren und schon hat man alle Steuerungsbefehle, die man braucht.
Ja, ich habe irgendwo gelesen, dass man tatsächlich auch lenken muss. Macht ja überhaupt keinen Sinn. Oder gibt es auch Slotcar Racer, wo man lenken kann? Gut, mittlerweile gibt es natürlich Slotcar Racer ohne Slot.
Ja.
Wo man aber Slot.
Ja, das es gab ist auch ja nochmal was anderes. Digitalen Versionen, wo man Spurwechsel machen kann und sowas gibt es schon.
Spurwechsel, ja, aber in den Kurven, das ist ja der Hintergrund beim Slotcar, dass man eben nicht lenken muss.
Genau. Ja, bevor wir jetzt noch Nostalgie-Podcast werden, hatten wir noch die...
Ja, Smashbox Arena ist noch erschienen.
Hast du da irgendwas noch gesehen?
Jetzt? Ja, ich habe auch mir nur einen Trailer nochmal angeguckt und soll auch ganz gut sein, hat auch ganz gute Kritiken gekriegt, kostet halt nur wieder 30 Euro, ne?
Ja.
Und da muss man sich natürlich immer zweimal überlegen, bei der Menge an Spielen, was man denn jetzt kauft und ob es einem das wert ist. Es ist halt ein Multiplayer-Shooter mit ganz niedlicher Grafik und da haben wir uns dann diese Woche gegen entschieden und uns dann doch für das dritte Spiel, für unseren heutigen Test namens Theseus, ich hoffe, es wird Theseus ausgesprochen, entschieden. Ein Third-Person-Adventure.
Richtig, und bis zum 9. August noch für 17,99 Euro zu haben, wenn ich das hier richtig sehe.
Genau. Vorausgesetzt, man ist PlayStation Plus-Mitglied.
Ja.
Ansonsten nachher 19,99, da ist jetzt keine so große Ersparnis.
Ja, wir beide haben das jeweils eine Stunde ungefähr angespielt. Mit ähnlichem Erfolg.
Ja, es erinnert am Anfang so ein bisschen an God of War oder ähnliche Titel. Spielt sich auch so ein bisschen so. Also man hat auch nicht, ähnlich wie bei God of War und ähnlichen Hack-and-Slay-Spielen, wenig Freiheiten, würde ich mal sagen. Man ist schon
charmant formuliert.
Gefangen in einer vorgegebenen, in einer Welt, die einem praktisch alles vorgibt und zu Füßen legt, was man machen muss und so weiter.
Man kann auch eigentlich nichts Falsches machen. Man kann sterben,
man klar. Man kann natürlich sterben,
klar. Aber man kann nicht in die falsche Richtung laufen oder sowas. Zum Ende hin, hier und da schon mal, aber...
Klar, du könntest theoretisch zurücklaufen,
aber... Ja, häufig auch nicht, weil die Türen sich hinter dir
schließen. Gut. Das stimmt, ja. Aber man kann zum Beispiel nicht irgendwo runterfallen oder so. Aber das,
ja. Aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache des Spiels, oder?
Nein, das ist ja bei Spielen aus ähnlichem, aus diesem Genre so üblich, dass das halt, ja, dass man sich nur in einem gewissen Bereich bewegen kann. Und ja,
hier geht's aber. Ich war ja erstmal über die Grafik positiv überrascht. Man hat versucht, einen wirklich, ja, wie soll ich sagen, hochauflösendes oder sagen wir mal detailreich ist auch falsch formuliert. Also man hat versucht, ich erinnere mich so ein bisschen dran zurück an die PlayStation 2, wo so die ersten Spiele kamen, wo die Charaktere versucht, lebensecht auszusehen hatten und so weiter. Und so fühlte ich mich hier so ein bisschen zurückversetzt. Der Protagonist sieht richtig gut aus, die Umgebung auch, wenn man da durch so Blutwasser wabert und so weiter, sieht alles toll aus, aber man hat halt mit so Kleinigkeiten wie Kanten flimmern und solchen Dingen zu kämpfen, weil man einfach merkt, dass einfach die Power bis hingegen ausgereizt ist.
Das soll jetzt aber nicht heißen, dass die Grafik wie PlayStation 2 aussieht.
Nein, ich wollte nur den Effekt gerade nennen, so, ja. Dass man jetzt gegenüber der anderen VR-Spiele jetzt hier doch ein Spiel hat, wo man meint, oh, das ist aber jetzt mal wieder hier, kommt wieder so eine quasi realistische Grafik rüber, fotorealistische Effekte.
Ja, ich würde sagen, das, was so die ersten Spiele auf der PlayStation 3 auch noch hatten, aufgrund des fehlenden.
Ja, vielleicht bin ich auch eine Generation zu weit zurückgesprungen.
Aufgrund der fehlenden Kantenglättung, die PlayStation 3 ja auch nicht hatte. Und so ähnlich sieht das aus, ja.
Ja, aber ich finde es gut. Ein weiterer Schritt. Und auch irgendwann wird das weggehen. Also, oder wird das noch verbessert werden. Also, ich war erstmal positiv von der Grafik überrascht, um das erstmal als Resümee zu sagen. Das hatte ich dir ja auch, als ich dann die ersten 5 Minuten das Headset auf hatte, dir ja direkt gesagt, dass ich das wirklich gut finde. Ich meine, es passiert jetzt nicht so schrecklich viel in den einzelnen Bildern, dass die jetzt auch mit sehr viel Bewegung zu kämpfen hätten, wie jetzt andere. Aber nur, auch wenn nachher dann das mal stimmt. Der, ich weiß nicht, wir wollen ja nicht so viel spoilern, aber dass man ja da gegen einen Bösewicht oder mit einem Bösewicht zu tun hat,
der wenn dann die ersten Monster kommen.
Sehr impulsant auch ist, auch von der Größe, der ist dann auch ziemlich formatausfüllend. Das sieht in dem Moment, obwohl man kann sich recht schlecht in dem Moment auf Grafikdetails konzentrieren, sieht auch schon mal gut aus. Also grafisch gesehen finde ich es für so einen Titel, auch für den Preis, muss man ja auch mal sehen, gut.
Ja.
Gebt einen Daumen hoch.
Genau. Ja, es gab ja auch viele Daumen hoch. Also ist ganz gut bewertet worden, auch schon von einigen Personen, was ja auch nicht unbedingt an der Tagesordnung ist, dass VR-Spiele ja, von vielen Leuten bewertet werden.
Mhm. Richtig.
Und ja, das hat mich dann letztendlich auch dazu bewegt, das mal zu kaufen und runterzuladen.
Die Motivation des Spiels, finde ich, ist auch gegeben, weil du mich ja dann darüber aufklären musstest, dass ich ja schon eine Stunde gespielt hatte, was mir bei weitem nicht so viel vorkam. Also von daher kann ich da auch sagen, Daumen hoch. Also ich bin sogar gespannt, wie es weitergeht im Prinzip. Weil wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen was zur Geschichte sagen, das kann man sicherlich tun, ohne dass man jetzt irgendwie zu viel spoilert. Man ist ja irgendwie so eine Art griechischer Held oder sowas.
Ja, es spielt auf jeden Fall in der griechischen Mythologie, würde ich sagen.
Und man kriegt relativ schnell gesagt, dass man in einem Art Albtraum gefangen ist. In einer Traumwelt.
Ja.
Die man, und das wäre jetzt meiner Sicht so das Letzte, was man sagen könnte, ohne zu spoilern, eine Art Déjà-vu immer wieder durchlebt. Déjà-vu ist vielleicht nicht das richtige Wort. Dazu wissen wir auch noch nicht genug, ob es jetzt wirklich nur ein reiner Traum ist oder ob man wirklich ein Gefangener ist oder ob man gleich bei Freud auf der Couch aufwacht, das ist nicht ganz klar, aber man hat so ein täglich grüßt ein Murmeltier-Szenario mit gewissen Veränderungen, würde ich sagen. Also ich bin jetzt gerade in Runde 2 irgendwo, wo ich festgestellt habe, dass Runde 1 mit Runde 2 interagiert.
Ja.
Ja, warum und wieso würde ich jetzt an der Stelle noch nicht sagen wollen. Das wäre, glaube ich, dann ein Schritt zu viel. Aber wie gesagt, die Motivation, finde ich, ist gegeben, obwohl man so wenig machen kann. Man kann ja eigentlich immer wieder nur durch den Gang laufen, Taste drücken, um drunter durchzukriechen oder wie in Uncharted nur langsam rumzuklettern.
Nein, ich finde, es ist ja schon durchaus auch spannend inszeniert. Ja,
genau.
Und ja, man möchte wissen, wie es weitergeht, das stimmt.
Es ist im Prinzip deutsch oder zumindest mit deutschen Untertiteln, wobei die Sprache...
Ja, so griechisch ist es nicht.
Irgendeine, ich weiß nicht, Sprache.
Ich denke, es ist,
aber ein verkapptes Englisch ist es auch nicht.
Nee, es ist, glaube ich, japanisch.
Was?
Würde ich
schätzen. Das ist japanisch?
Ich denke schon. Ich glaube, ja.
Ja, das muss ich mir aber nochmal anhören.
Ja, es klingt auf jeden Fall.
Ich hätte gedacht, es wäre jetzt irgendwie fremd. Latein, Griechisch oder sowas.
Ja, aber griechisch habe ich zuerst gedacht, hätte ja gepasst, aber ja,
natürlich.
Ist es nicht.
Das ist vielleicht ist es auch romulanisch oder klingonisch.
Ja, von der Spielmechanik war ich so ein bisschen enttäuscht und genervt teilweise. Zum einen, in einigen Passagen nimmt man auf einer Zuschauertribüne Platz und kann das Geschehen von außen beobachten. In einigen Passagen ist man die Verfolgerkamera und verfolgt praktisch aus der Third-Person-Sicht den Protagonisten. Und hier finde ich einmal den Übergang zwischen den einzelnen Kamerapositionen ein bisschen störend in VR. Das passiert sehr abrupt. Das könnte ein bisschen fließender, ein bisschen weicher
gestaltet werden. Meinst du, du bist da hingebeamt oder so
gezogen? Ja, weiß ich nicht. Also, oder erstmal eine Ausblendung und eine Wiedereinblendung oder sowas. Aber ich habe mich...
Häufig so, du gehst doch dann unter einer Steinkluft durch, kriegst du durch.
Ja, und natürlich weiß man, dass da was, man weiß, dass da was passiert, aber in VR finde ich das irgendwie ein bisschen... Es hat mich gestört, weil... ja, ich habe mich ein paar Mal erschrocken, dass sowas passiert ist, muss ich sagen.
Ja, also da möchte ich gerade reingrätschen.
Außerdem, wenn man von dieser stehenden Kamera in die Verfolgerkamera übergeht, da hatte ich ein paar Mal dann wirklich, weil es so abrupt kam, ein bisschen Motion Sickness Anfänge.
Aber da will ich gerade reingrätschen, dass es interessant ist, wie unterschiedlich man das doch auffasst. Ich gebe dir völlig recht, bezogen auf VR ist das natürlich... Ich würde es jetzt dann schwach nennen und könnte man auch ganz anders gestalten oder erwartet man vielleicht. Es hat nichts mit dem VR-Erlebnis zu tun, wie man es jetzt im herkömmlichen Sinne bei den letzten Spielen, die wir immer gezeigt haben, vergleichen würde. Ich fand es aber tatsächlich mal bezogen vor allen Dingen auf so einem Spiel, wo ich fast nichts machen kann, eine interessante Abwechslung, muss ich ehrlich sagen. Also die Szenarien einfach mal von außen zu sehen, wenn sich dann unser Held dann mit dieser anderen Person dann mal unterhält oder man halt mal hinterher ihm genau läuft, wenn man dann die ersten Monster oder Feinde sehen oder dann mal wieder aus der seitlichen Perspektive, wie beim Sidescroller versucht, eine Situation zu überstehen. Das fand ich jetzt, was dem Art von Spiel war, zuträglich, weil wenn ich das stur aus einer Ego-Perspektive oder aus einer festgefangenen Third-Perspektive gespielt hätte, ich glaube, da wäre bei mir zu schnell auch Langeweile aufgekommen, weil ich ja wirklich nicht viel machen kann. Ich kann nicht mal hier auf ein Steinchen hochklettern oder das machen, nur an dem Stein, wo es halt gerade geht und so weiter. Und das hätte mich, glaube ich, dann da eher demotiviert. Also ich fand es ein positives Element, aber ich gebe dir ganz klar recht, es ist eigentlich VR-untypisch und hat nichts mit dem VR-Erlebnis zu tun, sondern ist praktisch mehr wie ein größeres Kinoerlebnis dann, wenn du halt jetzt in der dritten Perspektive aus der Ecke des Raumes dann halt deinen Protagonisten diagonal durch den Raum begleiten musst. Aber ich finde es dem Spiel für mich persönlich zuträglich in dem Moment erstmal.
Ja, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, dass es so ist. In erster Linie ging es mir jetzt um die abrupten Wechsel. Dann gibt es noch so einige kleine andere Macken, die ich feststellen musste und du ja auch festgestellt hast, dass man kann tatsächlich ja nur an bestimmten Stellen hoch und runter klettern über einen Tastendruck oder drunter durchklettern und Teilweise muss man dann 2-3 Mal an eine Stelle gehen, bis das entsprechende Symbol aufleuchtet oder bis man diese Aktion dann auch durchführen kann. Und das verwirrt natürlich dann etwas, wenn man eigentlich genau weiß und sieht, was man machen muss und wo man runterklettern muss.
Und viel kürzer wäre.
Nein, und es funktioniert einfach nicht. Der Tastendruck hat einfach keine Auswirkung, weil dieses Symbol nicht eingeblendet wird. Und dann geht man nochmal weg und dann kommt man nochmal wieder und dann funktioniert es dann plötzlich. Ja. Das hatte ich also an 2-3 Stellen, wo man dann erstmal ein bisschen blöd rumläuft und denkt, dann muss es doch weitergehen und dann geht's auch irgendwann weiter. Aber halt erst beim dritten Versuch.
Aber bei aller Kritik, die wir jetzt sagen, dürfen wir nicht vergessen, dass wir halt jetzt nicht über einen AAA-Vollpreistitel reden, sondern halt über eine Abhandlung eines Spiels, was zurzeit 17 Euro kostet. Dennoch darf es gut dürfte es gut funktionieren, aber
wir wissen ja noch nicht, wie lange wir Spaß damit haben.
Ja, das ist natürlich, wenn es jetzt dann in der nächsten Runde Ende ist, dann müsste ich meine Meinung in der 67. Folge nochmal kurz revidieren.
Nein, aber im Großen und Ganzen ist es ein empfehlenswertes Spiel bisher. Wir können jetzt noch nicht sagen, ob es dem Preis gerecht wird, aber einfach mal ausprobieren.
Und ist es was anderes mal?
Nee, einfach mal ausprobieren kann man nicht sagen bei dem Preis. Aber es ist mal was anderes, genau. Ja, sowas haben wir jetzt hier noch nicht vorgestellt.
Erfahrung in dem Sinne, wie wir es sonst immer sagen, sondern mehr ein Erlebnis wie ein großes Kino, finde ich's. Und bin gespannt, wie die Story dort weitergehen wird.
Ja, so kann man es sagen. Die Schwierigkeit wird natürlich auch am Ende noch ansteigen, denke ich. Also man wird auch mit Sicherheit noch mehr zu tun bekommen.
Und die Geschichte wird sich hoffentlich auflösen.
Ja, genau. Ja, wir sind schon wieder durch.
Ja, Entschuldigung, dass ich hier gerade aber mein Display war gerade so dreckig, das musste ich gerade säubern. Ja, richtig, wir sind schon wieder durch und am Ende der 66. Folge. Wie immer verweisen wir und wir stellen ja fest, dass es tatsächlich hier und da auch was bringt. Also heute mal ein liebes und großes Dankeschön an unseren letzten Kommentar.
Mhm.
Danke. Hast du ja auch beantwortet.
Habe ich auch beantwortet. Ich hoffe, er hat es gelesen.
Noch nicht gesehen, einfach auf unsere Kommentarseite gehen. Dort steht jetzt die Antwort diesbezüglich. Und ruhig weitermachen so. Finden wir immer wieder toll, wenn liebe und nette Dinge, aber natürlich auch Kritikpunkte. Wir haben in dem Kommentar ja erfahren, dass wir eigentlich eine längere Sendung machen wollen, aber das ist ja einer unserer Kern. Könnten. Aber das ist ja unsere einer Kernideen gewesen, dass wir eigentlich hier einen Podcast machen wollten, der irgendwo doch bei einer Stunde beendet ist, weil wir ja doch auch regelmäßig immer jede Woche machen möchten.
Ja.
Vielleicht nehmen wir das mal als Anlass, dass wir nochmal irgendwann, vielleicht irgendwann noch mal Lust und Bock haben und Spaß haben, eine Sonderfolge machen, die einfach länger ist und reden nochmal über VR-Erlebnisse der Vergangenheit oder so. Beim nächsten Jubiläum oder so.
Wir fassen nochmal Folge 1 bis 30 zusammen in einer neuen Folge.
Ja, das ist zum Beispiel. Und die könnte ruhig dann 4-5 Stunden gehen, da hast du recht.
Ui. Na gut.
Und in diesem Sinne ruhig auf unsere Internetseite schauen, www.vrpodcast.de. Dort findet man wie immer auch den anderen Podcast, Podspot, wo demnächst eine neue Folge aufgenommen wird, aber bis zur Veröffentlichung wird es noch dauern. Die alte ist ja noch gar nicht so alt.
Und richtig.
Die gute oder die qualitativ hochwertige letzte Folge muss ja auch erstmal noch wirken.
Ja.
Ja. Und selbstverständlich findet man dort auch einen Link zu Hannis eingerichteten YouTube-Kanal.
Oh ja,
genau. Mit dem tollen Battle, bezogen auf unsere Spielevorstellung aus letzter Woche.
Vorletzter Woche.
Vorletzter Woche mit Teil 1 und den nächstfolgenden Teil 2.
Ja, genau.
Sie hat auch wieder sehr viel Mühe gegeben, finde ich sehr, sehr schön. Vor allem die Einblendung bei meiner Maschine dann, die nichts tut.
Ja.
Also vielen Dank dafür schon mal.
Ja.
Bitte. Ja, und dann kann ich eigentlich nur Tschüss sagen und Hallo zum Nachgespräch und wir stellen fest, es wird immer kürzer.
Ja, wir haben noch 10 Sekunden jetzt zum Nachgespräch. Tja, was soll ich sagen?
Sehr informative Folge heute. Hatten viele tolle Infos, zwar nicht direkt so auf unser PlayStation VR-Headset bezogen. Ja,
das war's. Nachgespräch ist vorbei.
Okay.
Nein.
Nein, ich bin aber doch zufrieden.
Du bist zufrieden, ja, ja. Viele Infos, das stimmt, das stimmt. Du hast viel geredet heute.
Bin um die Gartenarbeit rumgekommen.
Dank diesem wunderschönen Podcast. Bin ich dir sehr dankbar, dass du so viel geredet hast. Ich war heute irgendwie nicht so auf Reden aus. Mir war nicht so nach Reden.
Warum?
Weiß ich nicht. Ja, ich hatte heute irgendwie hatte ich das Gefühl, ich...
Du bist ja zurzeit in Urlaub?
Ja, ich deswegen können wir uns auch heute nicht richtig persönlich gegenüber sitzen, weil ich ja in Nordkorea im Moment Urlaub mache.
Ja, okay. So sieht's hier auch aus, muss ich sagen.
Wie in Nordkorea?
Ja, gut, wenn du hier flunkerst, kann ich auch flunkern.
Wie sieht das denn in Nordkorea aus?
Ja, weiß ich nicht, überall Raketen. Nein. Nein, hier sieht es wirklich sehr aufgeräumt und ordentlich aus. Also nicht, dass hier einer glaubt, dass...
Naja, jetzt übertreibt man nicht. Wir treffen uns in der Mitte.
Okay. Ja, und... Ja, ihm ist ein bisschen langweilig, hat er mir eben gesagt, in seinem Urlaub. Hanni ist ja nicht so der Urlaubstyp.
Ich bin ja irgendwie nicht weggefahren, nee. Bin ich letztes Jahr, war ich auch nicht weg. Nee, letztes
Jahr. Du hast ein paar Touren gemacht.
Ja, das wollte ich ja dieses Jahr auch machen.
Hochseilbrücke und den ganzen.
Wollte ich dieses Jahr auch machen, leider, habe ich das Auto kaputt gemacht, direkt am ersten Tag.
Du hast bitte was?
Nein, ich habe es nicht kaputt gemacht, aber es wollte nicht fahren. Da habe ich nach dem zweiten Versuch gesagt, dann bleib's halt stehen.
Dann hast du VR-Brille aufgezogen, bist virtuell durch die Gegend gefahren.
Bleib ich halt zu Hause.
Hast du Drive Club eingelegt.
Genau, so ungefähr.
Ja, das tut mir jetzt aber leid.
Ja, mir auch, aber das Wetter war ja auch ziemlich bescheiden.
Ja, haben wir auch schon drüber geredet. Definitiv.
Ja, und das ist diese Woche noch. Noch haben wir diese Woche.
Ja.
Noch haben wir diese Woche. Wolltest mir doch nicht von meinem Urlaub Tage klauen hier.
Nein, aber wenn die Folge sich die
Stimmt.
Leute anhört, letzte Woche.
Du hast recht, wie immer.
Nein, nicht wie
immer. Wie fast immer.
Nur immer.
Wie meistens. Wie allermeistens.
Hanni ist immer so bescheiden. Das
Und bei dem Wetter willst du heute noch grillen? Ich glaub's ja nicht, naja.
Ja, nein, ich werde ja begrillt, das ist der Vorteil. Ich wollte gerade ja sagen.
Du sitzt im Trocknen und der Grillmeister, der...
Nein, ich sitze dann schon...
Bringt dann die feuchten Würstchen rein.
Aber der Podcast hat zweierlei Vorteile. Man kann ihn hören bei der Gartenarbeit, man kann ihn machen, um die Gartenarbeit drumherum zu kommen. Also das finde ich schon, das wollte ich eben noch zum Besten gegeben haben.
Ja, das freut mich doch.
Ja, jetzt denke ich, haben wir aber auch genug.
Jetzt wird es auch zu voll für die Gartenarbeit.
Und ich verabschiede mich und freue mich auf die nächste Folge. Die nächste Folge im August oder die erste im August.
Ja, ich mich auch.
Bye, bye.
Das wird schön.